Eine Runde ist gespielt in der Super League. In Basel sind Trikot Feuer und Flammen, nur die Spieler gehen in Sack und Asche. In Bern schafft der Patrick Rahmen beim Debüt etwas, wo der Raphael Vicky eineinhalb Saisons dafür gebraucht hat. Eine Heimniederlage mit den Young Boys in der Liga. In Lugano fängt die Meisterschaft mit einer halben Stunde Verspätung an, aber trotzdem noch ein bisschen zu früh für GC. Und beim FCZ gilt, der Ume ist Ume. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. Mir vis-à-vis steht in Rot und Blau, kann man eigentlich sagen, der Tilman Pauls.
Wie immer, ja. Es ist Arbeitsauflage bei der BATZ, jeden Tag irgendwas Rot-Blaues anzuhaben. Und deswegen habe ich das heute mit der Trainingsjacke hier erledigt. Aber man muss sagen, es sind keine Flammen drauf.
Es sind leider keine Flammen drauf, nein. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Dann ist der Dominik Wiemann irgendetwas am, weiß nicht was, keine Ahnung gerade, was wir machen.
Ja, ich muss da die Stolpersteine aus dem Weg räumen, sonst enden zwei Beiben am ersten Spieltag.
Hat irgendjemand einen Fallen aufgestellt?
Genau.
Ein Walliser, den du siehst. Und dann ist unter vollem Einsatz auf sein Velo eingeflogen. Wir haben die Einfahrt gesehen und ich würde sagen, Pogacar ist ein absoluter Scheissdreck dagegen, Thomas Schifferle.
Ich habe fast so einen höheren Puls wie der Pogacar oder so einen tiefen. Aber er ist einfach einmal 43 Kilometer gefahren und ich nur eineinhalb.
Und damit steigen wir gerade ein. Also ich bin total begeistert. Ich habe ganz viel Match geschaut. Der Tilman hat mich vorher ganz
mitleidig... Völlig entgeistert habe ich dich angeguckt.
Ganz mitleidig angeschaut und ich gesagt habe, was ich alles gesehen habe von der ersten Runde. Und ich bin total beseelt, weil es ist jetzt nicht alles super mega toll gewesen, aber man hat das Gefühl, alle Mannschaften werden so ein bisschen mitschuten und...
Ja, aber eine Halbzeit auf dem Handy im Schwimmbad war es, oder? Das klang im ersten Moment schon ein bisschen traurig.
Nein, das ist aber sehr schön, weil dann ist die Kleine ist mit der Frau im Wasser und der Mann kann sich mal so ein bisschen um IB gegen Sion kümmern oder so. Go baden gegangen, ja genau, ist ja auch jemand dort in dem Match. Dann fangen wir doch gerade dort an.
Mais elle fait du bien parce que ça montre à tout le monde qu'on est capable de gagner partout et que voilà, donc le message qu'on est en train de passer, c'est que voilà, on est de retour. On ne gagnera pas tout. IB sera certainement devant nous à la fin du championnat, mais c'est une victoire importante. Puis pour les Valaisans, par rapport au nombre d'années qu'on est sorti ici sans victoire, ça fait du bien.
Das war Didier Tolo, der Trainer vom FC Sion, nach dem 2-1-Sieg von seinen Sittner in Bern gegen die Young Boys. Und es ist fast 28 Jahre her, seit Sion dort wieder mal hat gewinnen konnte. Wobei, man ist nicht immer in der gleichen Liga gewesen. Also das macht es dann auch immer schwierig zu gewinnen. Aber er hat auf das angespielt und er hat gesagt, ja, am Schluss ist der Niebe sicher vor Sion, aber sie geht's mal gut, sie sind jetzt mal angekommen in der Liga. Und der Christian Constantin hat es dann nicht verpasst, noch darauf hinzuweisen, dass das letzte Mal, wo Sion in Bern gewonnen hat, dass der FC Sion das Double gewonnen hat. Ich mag mich nicht mehr erinnern, ich bin dort noch in der Windel gelegen, aber der Thomas ist dort wahrscheinlich als 18-Jähriger, hat das ganz aufgeregt mitbekommen.
18 plus, genau.
IB startet eigentlich gut in das Spiel, was ich gesehen auf meinem Handy. Nachher habe ich abgeschaltet, dann haben sie verloren. Nein, geht in Führung durch Silver Gonvula in der 16. Minute. Dann 39. Dejan Djokic 1-1, der Topscorer aus der Challenge League von Vaduz, trifft zum ersten Mal für Seite. Und in der 66. Ilias Schuarev allein für den Vornamen hat man eigentlich ein Goal verdient. Oder wenn einem die Eltern schon irgendwie eine Iliade mit auf den Weg gehen, dann dürfen wir ein Goal schießen. Dominik, du bist dort gewesen. Ist es schön gewesen?
Ja, es war noch unterhaltsam gewesen, ja, würde ich sagen. Wie du hast angesprochen, IB hat eigentlich relativ gut angefangen im ersten Spiel mit dem neuen Trainer Patrick Ramm. Belohnt sich dann auch mit einem schönen Angriff, wie ich finde. Und mit dem Govula, der ja schon so ein bisschen die Aufwärtstendenz in Rückrunde hatte, wo das Goal schießt. Super Start. Aber dann baut man eben relativ schnell ab und den Gegner auf. Das war auch so ein Übel in der letzten Saison, kann man sagen. Und ja, Sio belohnt sich mit dem Ausgleich. Sio macht allgemein einen guten Eindruck, was auch nicht ganz überraschend ist. Ich habe schnell nachgeschaut, 8 Spieler, die schon im Cup-Viertelfinal im Februar, Ende Februar, wo ja Sio Ibet rausgeschossen. 8 von diesen Spielern stehen in diesem Match in Startaufstellung. Einfach eine sehr, sehr solide Mannschaft. Und dann, IB ist zwar eigentlich wieder besser aus der Pause rausgekommen. Und dann kommt man halt dort zu dieser wirklich blöden gelb-roten Karte. Das war sicher der Knackpunkt gewesen. Und dann, ja, kann man dann sicher auch sagen, der Patrick Rahmen verpasst auch mal schon eine Linksverteidigung wieder zu bringen. Wird dann eigentlich gerade der Monteiro, der so ein bisschen die Rolle hat, geht ins Dribbling, flüht den Ball, schnell umschalten, sie hat zu Jester Schwarev und das ist es. Also IB hat noch eine Chance auf Ausgleich, aber der Sieg von Sio, vom Aufsteiger, ist sicher verdient gewesen.
Du hast gesagt, am 59. Hatscham, der Gelb-Rote holt, weil er ein Konter unterbindet, er hat das Gefühl, er muss das jetzt dort machen, muss er nicht wirklich, oder?
Ich hatte das Gefühl, er meint wirklich, er könne den Ball noch bekommen. Also es ist für mich so ein bisschen
ein Überreifungsinstieg. Also eine mutige Interpretation. Wenn ich die 80 Home vom Schuh, von dem Hotjam gesehen habe, Bodycheck-mässig drin.
Ja, aber es ist so für mich so, ja, ich hole mir jetzt den Ball mit dem Zweikampf. Es ist für mich nicht ein klassisches taktisches Foul. So, ich habe nur noch diese Chance. Logischerweise ist es völlig unnötiges Foul, muss man auch sagen. Und er sollte gescheiter so der Wallis durchlaufen. Die Konsequenz wäre sicher kleiner gewesen als die gelb-rote Karte. Ja, es hat zu seinem unglücklichen Auftritt gepasst und er war einer von vielen schwächeren Eibenspielern gewesen.
Wenn wir uns doch noch schnell aus Berner Sicht vielleicht über die schöne Startphase ein bisschen freuen, das ist ja so, man hat sich überlegt, was macht jetzt der neue Trainer, sieht man da schon etwas auf dem Feld. Ich habe den Angriff, wo nachher der Mesha Gelia überraschend weit übers Goal zimmern. Da hält sich, glaube ich, zuerst mit dem einen Fuß an den anderen und dann drüber. Der war ja wahnsinnig toll gewesen und denkt, das sieht tatsächlich schon so aus. Ah ja, der Levin Blum als Außenverteidiger fährt irgendwie den Angriff an und nachher zieht er in die Mitte, zieht durch bis an die Grundlinie, wird auch angespielt. Sion völlig, was macht jetzt der da vorne? Das hat eigentlich noch toll ausgesehen.
Ja, es ist so. Also, die Frage war auch bei Patrick Ramel. Also, Erdl hat eigentlich klassischerweise in seinem 4-2-3-1-System spielen. Das hat er eigentlich mehr oder weniger die ganze Karriere lang gemacht. IB setzt auf ein 4-4-2. Das ist eigentlich mehr oder weniger auch eine Vorgabe an einen Trainer. Ramel hat jetzt so im 4-4-2 spielen, aber es ist natürlich gefragt. Das ist nur ein System. Oder wie man das dann ausfüllt, mit welcher Variabilität und so weiter. Und da hat man gefunden, hat man schon die ersten Ansätze gesehen, der Anfangsphase, was eben dann gut sein könnte unter dem Rahmen. Eben auch gerade, wie sie sich dort auf der rechten Seite durchgespielt haben, dass eben der Blum, dass man so in Szene setzen mit dem Stürmer kommt, mit dem Monteiro, das schnelle Zusammenspiel. Also da hat man die ersten Ansätze gesehen. Es hat noch andere gegeben. Der Imer ist vielleicht seine einzige gute Aktion gewesen. Er ist nach der Pause ausgewechselt worden, oder besser gesagt, die Pause kommt René schon in die Mitte, hat dort einen Pass aus auf eine Blume. Ja, auch dort wird es gefährlich. Also ich finde schon, in der Anfangsphase hat man gute Ansätze gesehen, aber auch wirklich nicht mehr.
Ja, ich wollte jetzt ja nichts verschreien und es war auch ein Match gewesen, aber auch der Patrick Ramel wird sich bei IB wieder mit der Defensive müssen befassen, wie er das in Winterthur nach einem euphorischen Start auch hat müssen. Also ich meine, die Abwehrleistungen da in den entscheidenden Momenten, die sind also schon arg dilettantisch gewesen und Anil Husic, buff. Also schon beim ersten Goal, vom Balmos bei dem ersten Goal, buff. Also auch nicht eine wahre Nummer 1 mässig, muss ich dann auch sagen. Und beim zweiten Goal vom Husic müssen wir ja gar nicht diskutieren. Und vor allem auch, wie die ganze Mannschaft dort offen steht. Das dünkt mich dann schon erstaunt. Ich meine, wenn ich schon weiss, ich bin die Zehnte, bin einer weniger, und dann lasse ich mich derart auskontern, ist also noch relativ bemerkenswert. Also der eine oder andere defensive Gedanke tut nicht schaden in Bern.
Ich würde sagen, der eine oder andere Winterthur oder die eine oder andere Winterthur in Maxen vielleicht noch an die erste Phase vom FCW unter Patrick Ramel erinnern.
Ja, das eine ist sicher eben Patrick Ramel, sicher stärker in der Offensive. Und die Frage ist halt dann auch noch Personal. Frage, oder? Also der Benito, der hat sich im Februar Kreuzband gerissen, kommt allerfrühestens im September zurück. Kamara wäre so der zweite etatmässige Innenverteidiger, der hat sich eine Woche vor dem Saisonstart im Testspiel wieder verletzt. Der fehlt jetzt 4 bis 5 Wochen und der ist eigentlich schon vor dem Saisonstart die grosse Frage gewesen, ja, sollte man nicht eigentlich noch einen Innenverteidiger dazu holen, weil 4 bis 5 Wochen, dann fährt das Playoff zur Champions League an, kann man mit dieser Abwehr in die Spiel reingehen. Das waren schon die Fragen gewesen vor dem Match. Sie haben sich entschieden, sie wollen kennenholen, sie ziehen den Lauper 1 zurück. Der wird mit dem Husic oder mit dem Zuku, das ist einer von den Zugängen, wird dort in der Verteidigung bilden. Das wird schon gut kommen. Und dann kommt eben der erste Match. Und die Fragezeichen sind natürlich jetzt fettdruckt viel grösser. Also ist klar, der Husic, unglücklich, muss man sagen, aber auch der Lauper. Also der Lauper beim ersten Goal geht er ins Kopfballduell, verliert es. Er leitet den Konter ein vor der gelb-roten Karte vor dem Hatscham, weil er versucht den Ball zu spielen, aber er kommt spät. Also er hat auch nicht glücklich ausgesehen. Und der Fobalmos, zu allem Übel auch noch für IB, muss man sagen, haben wir noch immer die schlummernde Goalie-Diskussion. Und er hat jetzt zumindest nicht so gespielt, dass man die würde wegschieben können.
Ja, dafür sind die nächsten zwei Spiele gemütlich für IB. Man geht am Mittwoch auf Genf und am Sonntag auf St. Gallen. Also dann wissen sie dann schon mal ziemlich schnell, woran das sind.
Aber hast du das Gefühl damit, dass sie dabei bleiben mit der Innenverteidigung oder dass sie jetzt vielleicht nach dem Spiel mit den Problemen doch noch sagen, okay, im Hinblick auf die Playoffs?
Ich finde, sie müssten. Ich habe gestern Patrick Kramer auf das angesprochen, ob man das jetzt plötzlich wieder anders sieht nach dem ersten Match. Und er ist zumindest schon so ein bisschen vorsichtig gewesen. Er hat gesagt, der Entscheid kennenzuholen, sei eine Momentaufnahme gewesen, Transferzeit dauere noch länger. Also es war jetzt nicht so gewesen, dass es hat dementiert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich noch zum Thema wird.
Der Sandro Lauper, ich habe das natürlich auf meinem Handy im Schwimmbad gar nicht geschnallt, dass er als Innenverteidiger angefangen hat. Und ich habe dann die Szene beim 1-0 mehrfach angeschaut, weil er verliert das Kopfballduell und dann stellt er auch ab.
Also beim 1-1.
Beim 1-1, Entschuldigung, ja. Beim 1-1 verliert das Kopfballduell und nachher stellt er auch mental ab. Also er bleibt dann auch stehen und es ist ja dann Sinne, wo nachher der Schuss abgibt, wo dann nachher zum Goal führt. Und also denkt, ja okay, da fühlt er sich irgendwie offensichtlich auch in dieser er ist ja gar nicht so in der Position von einem Innenverteidiger dort. Bisschen merkwürdig, aber gut. Ich meine, dass du jetzt als Trainer nicht gerade sagst, ja gut, die sind alle Bananen, die jetzt hier geshootet haben, ich will zwei neue, ist auch klar. Und wenn du dann einen neuen holst, dann müsste der eigentlich heute auch trainieren und am Mittag mal mitshooten. Weil dann muss ich dann in vier Wochen Champions League Qualifikation spielen.
Ja, aber wenn du jetzt Champions League Quali nimmst, wenn der Benito hofft, so, dann deutet es zumindest mal an, dass es dann könnte lange Ende August führen. Das wäre so sein Ziel. Aber ich meine, du kommst dann gerade so frisch aus einer so einer langen Verletzung. Klar.
Ich weiß, was kommt. Also,
ja.
Er darf erst, also es muss sagen, sein erstes oder sein zweites genau. Spiel sein, dann ist er super.
Das ist die Embolo-These, ganz genau. Aber es ist immer natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden und der Kamera auch verletzt. Also es ist ein heisses Spiel. Also mit Lauper Husic wette ich also nicht müssen in die Spiele hineingehen, wo es dann doch um ein paar Millionen Franken geht.
Also ja, letzte Woche mit dem Steve Vanberg, dem Sportchef, über Benito geredet, wer hat mir dort zumindest gesagt, dass er eigentlich so, als er sich verletzt hat, man gedacht, ja, er wird frühestens im Oktober zurückkommen. Er ist jetzt sehr gut unterwegs, auf dem Weg zurück. Es läuft bis jetzt alles perfekt, so hat er es genannt beim Benito, aber er hat gesagt, frühestens September. Und klar, will man da jetzt vielleicht nicht gross Druck aufsetzen, aber August wäre wirklich 6 Monate nach einem Kreuzbandriss, das wäre sehr, sehr früh. Und eben mit einem so Verteidiger nehmen, weil in diesen wichtigen, sehr wichtigen, eigentlich mit dem wichtigsten Spiel oder sein wichtigsten Spiel vor Vorrunde, kann man fast sagen. Ja, der hat jetzt nicht ein gutes Gefühl, mit so einem in die Spiel zu steigen. Und der Kamera, ich meine, er hat sich nicht nur in Vorbereitung kurz vor dem Saisonstart verletzt, er war schon vorher verletzt gewesen, ist dann später zurückgekommen, hat ein bisschen mittrainiert und hat sich wieder verletzt. Auch mit so einem, wenn der wirklich zurückkommt, mehr oder weniger auf dieses Spiel, hat jetzt auch nicht das beste Gefühl.
Aber ist es nicht schlicht und ergreifend realistisch, wie man in Bern halt ist, dass man sagt, ja, also Champions League machen wir schon gern, aber wenn es dann halt nicht Champions League ist, dann ist es halt Europa League, kommt auch der eine oder andere Franken rein und jetzt unser Kader aufblosen für zwei Matches, wo ja dann trotzdem können in die Hose gehen und es ist ja jetzt schon ein bisschen Hauruck, also es wäre schon jetzt eine Hauruck-Aktion, wenn du plötzlich sagst, oh, wir haben gegen den Aufsteiger 2-1 verloren, weil wir auch in Unterzahl sind. Ich meine, auch bevor sie in Unterzahl gehen, haben sie noch einen Pfostentreffer. Ich weiß nicht, ob der Gonvula noch mit dem Kopf dran ist oder ob es einfach der Freistoß ist. Aber ist ja wurscht, sie sind ja dort eigentlich schon auf dem Weg in Richtung 2-1. Der Thomas ist ganz fest um 18.
Ja, ich sehe dieses Argument, selbstverständlich. Ich würde nicht von Hauruck dann reden, sondern ich würde wirklich halt, wenn sie noch einen Innenverteidiger holen, würde ich den als potenzielle Verstärkung anschauen, als Absicherung auf die ganze Saison raus. Eben, Kamera verletzungsanfällig, Husic also noch sehr weit davon entfernt, um einen bestandenen Super League-Verteidiger zu sein, der IB braucht, um Meister zu werden. Lauper eine Notlösung, Benito braucht dann einfach auch seine Spiele, seine Wochen, bis dann der fit ist. Also Ich würde es nicht als Hauruck holen, sondern wirklich als gezielte Verstärkung für die Abwehr.
Ja, es müsste einer sein, wenn du einen holst, müsste einer sein, der sofort funktioniert, der auch mit 11 Wochen bei IB ihm zutraust, dass er die Spiele kann hinter sich bringen kann. Ich meine, es kann nicht so einer sein wie der Zuckeru, wo sie eben geholt aus der Liga tun, der sicher Potenzial hat, der jung ist, aber der eben Zeit braucht. Das müsste wirklich gestandene Spieler sein. Ich meine eben, da sind wir wieder bei der ewigen Frage, auch nach diesen Führungsspielern. Klar, jetzt kann man sagen, Camara und Benito, die gehören zu diesen 2 Führungsspielern. Wenn die da sind, dann hat man das Problem in der Abwehr nicht. Okay, aber man hat es halt jetzt und man hat halt die 2 sehr wichtigen Matches vor sich. Aber das ist für mich auch so ein bisschen die Falle, die IB drin steckt. Oder? Man hat extrem ein grosses Kader, man hat über 30 Spieler. Aber man hat irgendwie keine potenziellen Spieler, wo man denken könnte, die können jetzt gehen, oder? Also es ist wirklich bis jetzt sehr ruhig. Elia, klar, das wäre so ein Kandidat, aber sagen wir, seit 3 Jahren hat mittlerweile auch noch Berater gewechselt, oder nicht Berater gewechselt, aber hat noch eine Agentur, die jetzt so hilft, dass der Transfer endlich zustande kommt, aber es ist bis jetzt noch nichts passiert. Ein Ugrinic wäre vielleicht noch ein Kandidat, ein Monteiro wäre vielleicht ein Kandidat, ein Jass, aber das sind nicht alles, das sind alles Spieler, wo sich jetzt auch nicht halb Europa drum reisst, oder? Sprich, man kann keinen Spieler abgeben, momentan. Und man hat schon sehr ein grosses Kader. Und die noch da sind, bei denen hat man ja schon letzte Saison das eine oder andere Fragezeichen gehabt, ob sie dann wirklich genug gut sind für die hohen Ansprüche, oder? Und in diesen Fall steckt man. Einerseits verstehe ich, dass man nicht das Kader aufbleibt, dass man nicht noch viel mehr Spieler dazu holt. Andererseits muss man sich fragen, hey, es ist Champions League, das ist die grosse Chance. Man hat nur 2 Matches, um mit Champions League zu kommen. Das kann sich in den nächsten Jahren auch wieder ändern, dass es viel mehr Matches wären. Also muss man doch die Chance unbedingt nutzen.
Ich verstehe, ja.
Wenn wir noch etwas zum FC Sion sagen, wo ja, wo wir schon gedacht haben, dass das ein solider Aufsteiger ist.
Ja, hat sich irgendwie so ein bisschen bestätigt, das, was man annehmen konnte. Eben auch nach den starken 15, 20 Minuten von eBay habe ich dann auch am Fernsehen gedacht, oh, jetzt wird es dann schwierig. Aber man hat dann nicht gemerkt, dass da irgendwie groß Nervosität ist im ersten Spiel auswärts, irgendwie nach dem Aufstieg, sondern die haben das relativ ruhig, relativ gelassen durch die ganze Erfahrung, die da in der Mannschaft ist. Und ich, ja, die werden sicher weiterhin ihre Punkte machen. Ist jetzt kein klassischer Aufsteiger.
Nein, das ist definitiv so. Und es ist das positive Produkt davon, wenn der Präsident mal schafft, ein bisschen ruhig zu bleiben und nicht das Gefühl hat, er müsse jetzt seinem Sohn Bühne bieten, dass er sich profilieren kann und dann den Balotelli holen und alles in Grund und Boden reissen, sondern einfach ganz vernünftig weiterarbeiten und er hat einfach den Draht zu dem Trainer, zu dem Didier Tolo, wo ich das schon mal gesagt habe, wo sich einfach mit Haut und Haar identifiziert mit dem Wallis, wo sich einfach quasi wie als Walliser versteht und das nicht irgendwie als Durchgangsstation anschaut, sondern als quasi, das klingt sich hypothetisch, zweite Heimat. Und das ist etwas, vom Gansnata extrem Eindruck macht. Darum harmoniert das auch. Und natürlich sind einige Matches wie gestern, die sind natürlich, boah, die sind Wasser auf die Mühle.
Wenn Didier Tolo schon beim FCB als Stürmer gesehen und ich habe schon damals irgendwie das Gefühl gehabt, also dort war ja das Motto gesehen, Zuberbühler ging lang auf Koumantarakis und der Didier Tolo tut so wenig Piep-Piep, kleiner Satellit um den grossen Koumantarakis umeinander rennen und hofft, dass irgendein Abpraller ihm vor den Füßen landet. Und er hat schon dort so gewirkt, er war ja Stürmer gesehen, aber es ist, glaube ich, der ernsthafteste, ich will jetzt nicht sagen, Freude befreit, aber der hat jetzt nie irgendwie das Gefühl gehabt, man hat nie das Gefühl gehabt, der macht irgendetwas einfach für die Galerie. Sondern er hat irgendwie am Morgen eingestempelt und dann ist ernsthaft die Bütze abgeliefert worden und wenn man einen Goal geschossen hat, dann hat es einen Strichchen gegeben und dann hat man wieder weitergeschuttet. Und so wirkt er ja auch als Trainer, oder?
Also, es gibt doch den Spruch, man geht zum Lachen in den Keller. Und das ist jetzt wirklich ein Spruch, der für den Tolo erfunden werden könnte. Oder erfunden worden sein. Ja. Das ist wirklich, absolut, du siehst den einfach, ja, ich habe den noch nie gesehen lachen.
Ja, aber er strahlt irgendwie trotzdem, denke ich, aus so einer gewissen Herzlichkeit, oder? Und ich habe gestern auch so ein bisschen den Gedanken gehabt, schön ist sie auch zurück. Also es ist ja wirklich eine Bereicherung. Wir können jetzt noch einmal Lausanne-Uschi erwähnen.
Endlich mal etwas mit französischer Zunge, die selbst und Dominik gefällt.
Nein, aber eben, also der Gästensektor im Wankdorf gut gefüllt mit Sion-Fans, eine Mannschaft, die wirklich gut ist, die werden sich nicht müssen Sorgen machen um einen Abstieg, wo der ein oder andere ja cool Kicker wirklich drin hat. ja, dann der Bartlemy Constantin, der rumläuft mit seinem Anzug und Hemli, der bis abends off ist, wie er irgendwie in New York in Studio 54 wird gehen, so in diesen legendären 70er-Jahren Disco-Zeiten. Ich meine, Constantin, der ja so auch eine gewisse Herzlichkeit auch hat, wo man dann irgendwie sieht, wie ein Stadionordner küsst, weil er sich die auch wieder Freude hatte, dass man sich wieder gesehen hat. Also es ist doch einfach schön, ist sie auch zurück.
Also wir meinen jetzt im Didier Tolo, ich habe das also jetzt eigentlich so als, nicht zum Abend machen, sondern so als Wertschätzung. Er ist wirklich
wie so sehr ernsthaft.
Sehr ernsthafte Arbeit. Ja. Und vielleicht ist der Spass und Kilby Club Sion, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, wenn sie so jemanden haben, der dort das kann verbreiten kann.
Die Kilby-Sache kann dann ja den ganzen Anteil wieder an seiner Suchgala machen, wenn er als Elvis oder ich weiss nicht was auftritt. Also.
Der Bartlemy hat ja vor dem Match auch noch gesagt, ist es auf SRF gesehen, glaube ich, dass wenn sie Spieler holen, dann holen sie Schweizer Spieler, weil sie merken, die Verbindung zum Publikum sei auch wichtig. Also ich dachte, aha, oh, interessant. Also biologisch dynamisch, lokal produziert, ist jetzt auch im Wallis angekommen. Dann gehen wir doch ein Match weiter.
Ja, ich muss auch noch zuerst ein bisschen verarbeiten, weil wir haben so eine strenge und harte und lange Vorbereitung gehabt und haben uns so viel vorgenommen für das erste Spiel. Und dann schon nach 2 Minuten 1 und das ist ein schwierig zu erklären und auch schwierig für den Kopf vor allem nachher hier gerade wieder die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber wir haben in der zweiten Halbzeit vieles besser gemacht. Wir haben noch den Anschlusstreffer gemacht, aber trotzdem ist das für den FCB viel, viel zu wenig.
Das war Dominik Schmid, Captain Future vom FC Basel nach der 2-3 Niederlage bei Lausanne Sport. Zweite Minute, Teddy Oku 1-0, 22. Fusseni Diabaté 2-1. Dann Tiano Bari macht, was er halt macht, trifft, 43. Oh, der Tillmann hat seine rot-blaue Jacke.
Komm, geht's um die FCB. Hat er nichts mehr zu tun.
Ja, danach ziehst du dann wieder an. Okay.
Hat seine rot-blaue Jacke abgezogen. Genau, Tiano Bari macht, was er halt macht. Er schießt nämlich Goal. Und dann denkt man, jo, das ist jetzt noch das Beste am Ganzen für die FCB, nur mit 1-2 in Pause zu gehen. Aber nein, 44. Kali Sen, ich glaube, 7. Goal im 5. Match gegen die FCB. Hätte eigentlich mal, das wäre mal ein für den FCB.
Oder? Ja, für die klassische Cedric Itten, Renato Steffen, wer auch sonst immer Tradition vor Ort und trifft gegen den FCB, wann immer es möglich ist.
Und in der 87. dürfte der Tiano Bari nochmal ein Goal schießen, Penalty für eins der schönsten Fälle der Runde von Hamza Abdallah. Wo Schaut es euch an. Fragt euch, ist es nötig gewesen? Man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall.
Aber er ist noch jung, glaube ich, oder?
Er ist relativ jung und man hat es gesehen. Ja. Und die Batz hat natürlich auf heute durch das.
Die eine Frage, die sich aufgedrängt
die
hat.
Die einzige Frage, die man nach dem Auftritt vom FC Basel in Lausanne muss stellen, gestellt: Wird Tiano Bari jetzt Torschützenkönig?
Ja. Ich habe es vorhin zu Thomas gesagt, man muss die Fragen stellen, solange man sie noch stellen kann. Deswegen jetzt. Jetzt nächstes Wochenende vielleicht wird der FCB doch noch Meister und dann können wir gucken, in welche Richtung es geht. Aber dann haben wir die wichtigen Fragen schon mal abgeschossen.
Und was finden eigentlich eure Leserinnen und Leser?
Ich glaube, vorhin war es mal 36% ja, 36% nein und der Rest jein. Also völlig, völlig klar.
Alles ist offen.
Ja, alles ist offen. Aber wer hätte es gedacht nach dem ersten Spiel?
Aber das ist nicht auch Patz gewesen, wo mal der Achi den mit dem Akanji schon verglichen.
Man muss die Fragen stellen, solange man sie stellen kann.
Frage hat es aber dann schon auch sonst noch ein paar gegeben.
Ja, das ist, muss man sagen, nicht die einzige Frage, die gestellt worden ist nach dem Spiel. Ja, es gab noch ein, zwei andere.
Ich habe die zweite Halbzeit während dem Kochen gelost mehr, aber das ist ja gar nicht mehr los.
Das reicht.
Und die erste habe ich die Goal nachgeschaut und du hast es auch gewürdigt in deinem Text, dass 3-1 von Lausanne ist jetzt wirklich ein Gesamtkunstwerk und du das Gefühl hast, ja, also ja, das ist halt, wenn man sich in der Party sich mal trifft und schüttelt, dann rennen halt alle mal in Richtung vom Ball und dann steht halt ein ganz allein vor dem Goal. Das ist ja absoluter Irrsinn, das Goal.
Ja, es gab dann irgendwann mal recht kurz danach nochmal ein Standbild, wirklich unmittelbar vor dem 3-1, wo wirklich drei Lausanne-Stürmer, zwei völlig frei am 5-Meter-Raum quasi stehen. Die zwei Innenverteidiger vom FCB sind beim dritten irgendwo und sonst ist nichts Rot-Blaues mehr zu sehen und man denkt sich, also eigentlich so Szenen, sieht man eigentlich nicht mehr.
der Dominik Schmid nach, der hat gesagt, wir haben so eine lange Vorbereitung, wir haben uns so viel vorgenommen. Und dann ist in der zweiten Minute schon das Gegengol, und dann könnte man ja sagen, ja gut, also das sind jetzt zwei Minuten, noch nicht mal zwei Minuten gespielt von der ganzen Saison, da kann man auch noch mal etwas ändern dran, aber die Mannschaft scheint schon komplett irgendwie in ein Loch verschwunden zu sein nachher.
Ja, man hat schon irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass dann so alles, was aus der letzten Saison mitgekommen ist und was man sich wahrscheinlich gedacht hat, eben man hat jetzt ein bisschen was geändert, nicht so sehr an der Mannschaft, aber am Trainerteam, und jetzt machen wir es anders und jetzt wollen wir es besser machen, und dann kommt nach zwei Minuten das Tor, das dann schon bei einigen so das erste Mal der Kopf runtergeht. Aber ja, es ist trotzdem unverständlich, wie dann, also vor allem die Gegentore, was da in der Verteidigung, wenn man kann es nicht mehr Verteidigung nennen in den Szenen, warum dann sowas passiert und wie man mit so einem Auftritt dann in die Saison startet.
Aber wenn du in der zweiten Minute ein Goal überkommst und nachher brichst du so auseinander, also bitteschön, also dann musst du einfach sagen, dann ist nichts rum. Also dann ist mental nichts rum, taktisch nichts rum. Also das erschließt sich mir jetzt einfach, also das übersteigt meine Fantasie, wie das möglich ist, ganz ehrlich gesagt. Wenn man schon so super geschafft hat, und man hat ja doch immerhin die letzte Saison als Basis, wo man relativ gut verteidigt hat. Also
das macht es umso unverständlicher, dass die Szenen jetzt.
Ja, das ist wahnsinnig. Aber ich meine, weil du vorher der Dominik der Lauper bemängelt hat, dass er stehen geblieben ist, nachdem er einen Böllen verloren hat, vor dem zweiten Goal. Ich meine, Fabian Frey, wenn ich nur jetzt mal all denen, was dann noch hinten dran kommt, wenn ich nur mal Fabian Frey in dieser Szene beim dritten Goal sein ganzes Verhalten anschauen, sein Zweikampfverhalten, das ist ja gar kein Verhalten. Nachher tabelt er ein bisschen retour und nachher irgendwann hat er das Gefühl,
jetzt... Ja, und er hört dann irgendwann ganz auf sogar zu joggen. Ja,
jetzt bleibt einfach stehen. Nicht mehr. Jetzt schaue ich mal noch ein bisschen zu, was geht. Statt dass er, ich sage nicht, dass er zurückkäme und noch könnte retten, aber er hat schon gar nicht den Willen, um das zu machen. Und das war so typisch für die Mannschaft. Da war keiner bereit, für den anderen wirklich zu gehen. Also das ist die erste Halbzeit, ich meine, mit Ausnahme von dem Goalie-Fehler, der dann zum 2-1 führt, zufälligerweise. Es ist also einfach nur peinlich gewesen.
Aber das, was du sagst über Fabian Frey, erinnert mich mal, es war auch letzten Winter in einer Podcast-Folge, wo wir eigentlich über das Führungsproblem beim FC Basel geredet haben. Er ist, glaube ich, das Ding, der Fabian Frey, der sich darüber aufgeregt über den Platz.
Und der Gotthard.
Und der Gotthard ist auch noch zu und so weiter, oder? Und ja, wenn ich jetzt die Mannschaft anschaue, Fabian Frey, ja, im Zentrum, eben, du hast es erklärt, Thomas, und nicht über jede Zweifel erhaben, wer hat man noch als Führungsspieler? Der Goalie, der Marvin Hitz, aber sonst. Mhm. Also ja klar, Captain Future, Dominik Schmid, aber der muss jetzt auch in die Rolle reinwachsen, oder? Und das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Ibe, kann man sagen, oder? Wer sind die Führungsspieler? Hat es genug Führungsspieler? Können sie überhaupt noch die Rolle erfüllen, die man von ihnen erwartet?
Ich wollte nur ganz kurz zum Fabian Frey noch etwas sagen. Die haben ja, oder wir haben ihn ja auch im Fragebogen gehabt, und ich hoffe, euch ist auch aufgefallen, dass er gesagt hat, was man an der Schweiz noch müsste verbessern. Ja. Ich glaube, so verrückt. Hat er gesagt, wichtig wäre eine Maut, also eine Zahlungspflicht für ausländische Autofahrer am Gotthard. Das ist schon ein Thema, das ihn beschäftigt.
Das hat ihn getroffen,
offenbar. Auch als Staatsbürger stellt er sich beim Gotthard vor. Entschuldigung, Timo, du hast etwas sagen.
Ja, aber also wenn ich mir die Tore, die Gegentore anguckt, dann weiß ich nicht, ob das eine Führungsspieler-Diskussion ist. Also was mich eher erstaunt hat, ist, dass da generell wenig passiert ist, was Spiele angeht, und es war kein Neuzugang auf dem Platz. Und ich weiß nicht, ob es an Führungsspielern liegt oder nicht, aber wie mit einer eigentlich eingespielten Mannschaft so Abstimmungsprobleme, so eine Leistung.
Ja, aber ich bin beim Dominik Tillmann, weil das ist ja genau das Problem. Es hätte dann auf dem Platz niemand, der reagiert. Also, ich meine, da ist der Fabian Frey, der selber überfordert ist, und nachher ist weit rum niemand mehr. Und als Antrag an Moderator gibt im Future in Zukunft auf Index.
Ist ein Running Gag.
Ist Index. Sonst fange ich wieder mit meinen Büsi an. Nein, ist gut. Es hätte dann niemand rum, der auf dem Platz ein Kommando gibt, der auf dem Platz die Mannschaft zusammenhebt. Wer ist in der Abwehr? Der die Abwehr sollte führen. Sag mir das einmal.
Ja, aber es gäbe ja dann schon also beim dritten Gegentor, ich finde, das ist keine, also das ist ja noch nicht mal jemand, der das regeln muss, die Abstimmung, also das ist so vogelwild, also da fehlen ja wirklich so die grundlegenden Sachen. Und ja, klar, also wahrscheinlich ist es dann Barisic, der logisch auch erst ein Jahr da ist, aber das ist ja auch, das ist ja kein 17-Jähriger, der noch nie irgendwie in der höchsten Liga gespielt hätte. Ich würde dann das, also die Leistung vor allem in der ersten Halbzeit nicht aufhängen an Fabian Frey beziehungsweise Führungsspielern, weil da hat dann zu grundlegende Sachen gefehlt, um es eine Führungsspieler-Diskussion zu machen.
Was man doch sicher auch sagen kann, ist, dass Celestini seine Spieler im Stich hat gelassen. Insofern, das, was er übernommen hat, hat gewusst, ich muss jetzt echt die Mannschaft mal stabilisieren, glaube ich, viel 4-4-2, sehr solid, möglichst mal kein Gegengol. Dann geht man jetzt gestern auf Lausanne. Lausanne, wo man weiss, offensiv sehr gut. Ich meine, die hätten letzte Saison schon mal eine viel bessere Saison können spielen, wenn sie sich auch ab und zu hätten für ihre vielen Chancen können belohnen. Aber es ist sicher eine Mannschaft, die die Stärke in der Offensive hat. Und dann geht man mit einem 3-4-3 dorthin. Ein recht Außenläufer ist so, hat man auch gedacht, hat sich der Celestini beim Jacquinla inspirieren, dass man gefunden hat, wir jetzt mal dort statt dann hier in der Schweizer Nation, ich glaube sogar im Stadion noch war gestern, tut man halt den Kader dorthin. Ja, er hat bis jetzt in seiner Zeit in der Schweiz vieles gezeigt, aber nicht, dass er seine Stärke defensiv hat. Also es war ja schon mal eine sehr offensive Aufstellung gewesen. Und dann fragt man sich, wie kommt man überhaupt auf den Gedanken?
Also das System ist kein neues. Er hat am Anfang recht simpel, aber dieses System mit der Dreierkette spielen sie jetzt wirklich schon länger. Und ja, man kann sagen, vor allem wenn man sieht, dass irgendwie Lausanne eigentlich sich dann irgendwann mal entschieden hat, einfach den Ball hinter Anton Kade in die Ecke zu legen und dann ist ja da eh frei und man kann mal machen. Ja, klar. Aber den Fehler hat er dann in der Halbzeit korrigiert.
Ja, ist 3-1 gewesen.
Auch für mich unverständlich war, warum er sich für ihn entschieden hat. Vor allem, wenn man sieht, wie Kevin Rueck das dann danach gemacht hat. Aber es ist jetzt kein neues System und im Stich gelassen. Ja, eben, es ist für mich auch so eine... Er hat dann nachher gesagt, eben Lausanne hat den Einsatz oder die Mentalität gezeigt, die man eigentlich vom FCB hätte sehen wollen. Und das ist dann so ein Satz, der fühlt sich so an wie 28. Runde letzte Saison. Also es ist irgendwie so... So der geplante Neustart, es ist so wirklich alles innerhalb von den 2 Minuten wahrscheinlich einfach verpufft.
Ich hätte eine andere Frage gestellt als Bot, weder nach dem Ternobari und dem Torschützen König. Wie lange bleibt David Regen ruhig?
Ja, hättest du doch gestern mal eine SMS geschrieben, hätten wir ja darüber reden können über die Frage.
Der David, aber nicht der David Hagen, hat mir gerade noch vor der Sendung eine Frage geschrieben. Und zwar hat er gesagt, hat er Celestini nicht zu jung aufgestellt? Also es hat ja noch ein paar Spieler mit ein bisschen tieferen Jahrgängen gehabt. Also irgendwie, ist eigentlich Michael Lang schaut immer noch beim FCB? Oder?
Er ist noch immer beim FCB
unter
Vertrag.
FCB, aber genau. Ist immer extrem wichtig für die Kabine, habe ich gelesen in der Bad.
Trainiert sicher auch immer noch extrem gut.
Genau, der Vujo, der ja dann auch zur Pause gekommen ist, Chaka statt Abdullah wäre eine Möglichkeit, hat er geschrieben, eben ruhig für Kade von Anfang an. Romeo Böhne hat scheinbar geshootet, das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Nicht mitbekommen, aber...
Er hat auch so gespielt, dass man es schwer mitbekommen konnte, ja.
Was jetzt kommt, bin ich nicht, du hast jetzt noch der David Degen?
Nein, nicht der David Degen, der David, unser Hörer, hat mir geschrieben, ob er nicht einfach zu jung aufgestellt hat, sozusagen.
Ja, aber ist jetzt, also das, auch die Aufstellung ist nicht grundlegend anders wie das, wo sie bessere Spiele, bessere Auftritte mit hatten zum Ende der letzten Saison. Und ja, Michael Lang, da fragt sich, glaube ich, jeder inzwischen, was der sich denkt, wenn er auf der Bank sitzt. Und jetzt auf Thauland Chaka denkt sich wahrscheinlich auch Sachen, wenn er auf der Bank sitzt.
Aber das lassen wir nicht.
Das Thema lassen wir jetzt liegen, ja. Aber so viel, ja, Romeo Bönne. Vermutlich war Albian Ayeti da mal vorgesehen für die Position, wäre ja einer. Hat jetzt, glaube ich, nicht den besten Eindruck hinterlassen im letzten Testspiel. Aber so extrem jung ist die Mannschaft ja dann auch nicht.
Auf jeden Fall hat Batz genug Fragen in die Zukunft, oder? Was da, denkt
daran
sich Thauland
Chaka? Daran hat es noch nie gemangelt.
Was mir noch aufgefallen ist, kurz vor dem Neustart, dank meinem alten Kollegen Christoph Kieslich, bin ich darauf gestoßen, dass der Fabio Celestini sich für das Go Mio Magazin beim Kochen und Backen hat besuchen. Und seine Küche sieht sehr ähnlich aus wie meine Mise en Place. Es ist auch kein Staubkrümel irgendjemand unterwegs. Und ich habe mich wahnsinnig daran erinnert gefühlt, wo der Thomas mal ins Tessin runtergereist ist, wo der Fabio Celestini mit Lugano eine ganz tolle Saison gemacht hat. Und Thomas ist total beseelt zurückgekommen, weil der Celestini sehr offen über das Tanzen damals geredet hat. Dort war es noch nicht das Kochen, oder?
Nein, ja, dort war es noch das Tanzen, genau.
Aber bei den Älteren ist es nicht mehr das Tanzen, es ist jetzt das Kochen. Und er hat das auch so erzählt. Und Thomas ist sehr beseelt zurückgekommen und hat für die Sonntagszeitung ein total begeistertes Porträt geschrieben und wie der offen ist und wie der so darüber redet, wie wichtig auch das neben dem Fußball ist. Und nachher ist er, glaube ich, innerhalb von 5 Minuten entlohnt worden, weil er kein Match mehr gewonnen hat mit Lugano. Und mich hat der Artikel extrem an den Artikel von dort erinnert. Also, er zelebriert, also, und er kann sicher gut kochen und das Brot sieht also fantastisch aus.
Super aus, ja.
Könnt euch das anschauen, Go Mio und Celestini eingeben, im Googlen, wie meine jüngere Tochter würde sagen. Man findet es auch bei DuckDuckGo. Aber dann habe ich gedacht, ist das jetzt wie, sind wir schon so weit? Also sind wir schon Home Story in Binningen in der Dachwohnung und wir machen Pasta von der Nonna oder müssen wir nicht noch 3 Matches vorher gewinnen?
Ja, schau jetzt. Jetzt mache ich schnell einen Schwenk.
Also man darf das ja auch machen, man verliert wegen dem keine Fußballmatch. Und mich jetzt einfach an das erinnert irgendwie so.
Wir haben ja auch einen Nationaltrainer, der sich gerade im Swimmingpool inszenieren, nachdem er den Vertrag verlängert hat, einen üppig neu adoptierten, üppigen Vertrag bekommen hat. Ist denn das, was wir brauchen?
Ja, also meine Frau hat sich zuerst gefragt, warum muss sie überall den Murat Yakin oben ohne anschauen. Und nachher hat sie gedacht, ja, aber ist auch okay. Also wenn sonst... Es ist halt einmal ein Mann, der es ist, glaube ich, der Whirlpool, oder? Ist
ja, es ist egal, einfach im Wasser liegt. Und es ist eine sehr, sehr fragwürdige Aufnahme, finde ich, als Nationaltrainer, sich derart zu zelebrieren. Man kann das Foto dann gut führen holen, wenn sie dann in Dänemark oben oder in Serbien wieder mal einen Deckel bekommen haben.
Aber gut, aber das, ja, aber der Murat ist, ich meine,
der Murat ist.
Dort, er hat sich ja auch in der Hängematte gefühlt, damals als Innenverteidiger.
Er war aber ein kleiner Bub, und jetzt ist er Nationaltrainer.
Ich glaube, das ist er Abwehrchef beim FCB, meinte ich. Ja, FCB.
Ja, ich glaube nicht, dass es am selbstgebackenen Brot liegt, aber wahrscheinlich die Frage ist dann schon, eben Fabio Celestini ist ja gekommen und hat augenscheinlich Wert auf Stabilität und Defensive gelegt. Und das wissen, glaube ich, auch alle, dass seine Idee vom Fußball eigentlich was anderes ist. Und jetzt wird man wahrscheinlich so ein bisschen sehen können, wie viel von seinen Ideen, von seinem Fußball ist jetzt da drin und zu welchen Lasten geht das? Ist es jetzt irgendwie der erste Auftritt auch ein bisschen, weil irgendwie mehr offensive Ideen dabei sind, weil es irgendwie da noch nicht stimmt? War das jetzt einfach ein Ausfall eine Halbzeit lang? Aber ja, es ist keine Brotfrage, sondern vielleicht eher so ein bisschen, welchen Fußball will der FCB eigentlich spielen und wie sieht es dann in den nächsten Partien aus?
Und Lausanne hat in der ersten Halbzeit richtig gut ausgesehen. Bernet im Zentrum, sehr toller Schütterler. In der zweiten Halbzeit haben sie gefunden, wenn nur 6.500 Zuschauer kommen, dann shooten wir auch nur eine Halbzeit lang. Haben sie es ein bisschen unverständlich gefunden, nichts mehr geboten. Vielleicht haben sie auch Schiss gehabt, weil sie in der letzten Saison viele späte Gegengol bekommen. Was mich fasziniert hat, ist doch ein Penalty, wo man ja das Gefühl könnte haben, oh, jetzt vielleicht kommt Lausanne ins Zittern und Basel kommt nochmal, sagt Lausanne einfach, okay, dann gehen wir halt wieder einen Gang rauf und dann findet das Spiel nur noch am Strafraum vom FCB statt. Also die Mannschaft scheint, eben, es sind 90 Minuten, es kann alles noch ändern, oder? Aber sie wirkt irgendwie reifer als letzte Saison.
Ja, und also es ist ja eigentlich schon letzte Saison, spielerisch ist schon eine von der besseren Mannschaften gewesen. Eben, du hast schon angesprochen, der Bernet im Zentrum finde ich ein super Spieler. Dussen hinterin auch sehr, sehr erfahren, ein guter Spieler, auch sehr torgefährlich für einen Innenverteidiger. Der Letizia ist jetzt auch einer von den besseren Goalien, finde ich, in der Super League. Vorher, der Sen, man kann halten, was man will von ihm, aber er schießt regelmässig Goal, darum hat man viele talentierte Spieler wie der Sanchez. Der Bafundi wäre ja eigentlich auch noch da, aber da ist gerade der U19-EM mit Italien. Also da ist viel Talent vorhanden. Und die Frage ist, bei mir ist immer so ein das Fragezeichen, bei Lausanne holt der Mann ja genug raus. Ich finde, gute Ansätze sind da. Also ich finde schon, mit dieser Mannschaft könnte man rechnen.
Und eben ist es gar nicht so eine Frage von Erfahrung und Unerfahrung. Also man hat immer so das Gefühl, da sind so ganz viele junge Talente, aber wenn man mal guckt, eben Letizia, Dussen, da sind ganz viele 25, 27, 28-Jährige, also so viel junges, rohes Talent, was sich vielleicht mal einen Fehler erlauben könnte, ist gar nicht da. Also es ist schon eine gute Mischung, finde ich.
Dann gehen wir eins weiter.
Ich habe in der anderen Aktion vorher schon gedacht, das können wir noch mal drauf schauen. Ich muss aber sagen, ich habe es komplett vergessen, wo die Aktion bei uns im 16. passiert ist. Dann hat es erst mal geheißen, es wird noch eine rote Karte gecheckt gegen unseren Spieler. Darum, ich glaube, da hat der VAR sehr gut eingeschritten, das hat super funktioniert. Sind wir natürlich glücklich, hat es auf unsere Seite so gepasst.
Janik Brecher, der Goalie vom FCZ, nach dem 2-0-Sieg von seinen Zürcher bei Yverdonspor. Und wir meinen jetzt das kurze Gedächtnis von Janik nicht zu fest in Frage stellen. Es war wirklich eine lustige Situation. In der 89. Minute mit Tijani reisst Ume Emanuel nieder. Der Match geht aber weiter. Und auf der anderen Seite lässt er den Schalke Conte zuerst tunneln. Und tut nachher durch Fodesilla faulen und es gibt Penalty und der Kevin Carlos steht schon dort. Er will auch wieder Torschützenkönig werden, falls er noch in Yverdon, wobei macht wahrscheinlich nicht zu Ende. Und dann kommt der VAR und sagt, jetzt schaut er doch nochmal auf der anderen Seite das an und dann statt 1-1 gibt es rote Karte. Faszinierend, Tijani hat es jetzt geschafft, in 3 Spielen in Serie eine rote Karte zu holen. Also die ersten 2 waren gelb-rot und jetzt, er ist nicht ein Tretter. Das kann man, also es war zweimal gelb-rot und jetzt eine Notbremse. Aber schon eine gute Leistung. Und er ist auch schon beim 1-0 in der 70. Minute von Juan José Perea, ist er, der ganz komisch in den Zweikampf hineingeht und dem FCZ-Neuzugang das erste Goal schenkt praktisch ein bisschen. Oder der holt sich das. Und in der 101. schießt dann noch der Emanuels 2-0 für Zürich. Und da ich den Match Ticket habe, schwätze ich jetzt einfach so ein bisschen weiter oder vielleicht, wenn irgendjemand hat, bis zum Gumpentrampf dazwischen.
Du machst es gut bis jetzt.
Super. Zürich hat angefangen mit 4 Neuen. Am Schluss haben alle 7 Neuzugänge geshootet. Hinten links jetzt eher weniger glücklich. Also der Nemanja Tosic, der als Stammlinksverteidiger eingeplant war, ist nach 25 Minuten raus und hat sich irgendwie unten am Bein, Fuß, Achillessehne, wir haben es nicht genau gesehen gehabt. Nachher ist durch Doron Leitner reingekommen, wo ich schon die Vermutung habe, in der Vorsaison-Pressekonferenz hat der Miloš Mladenovic, der Sportchef, gesagt, von 6 erwarten sie sich sofort klare Leistung. Bei jemandem vielleicht nicht. Und ich habe gedacht, könnte der Leitner sein, wenn man seine Vorgeschichte anschaut, wenig geshootet, Kreuzbandriss gehabt und so. Der kommt dann rein, hat nach wenigen Sekunden schon geil, weil er einen knapp vor dem Strafraum niederfräst aufs Schönste.
Das zweitschönste Foul vielleicht des Wochenendes. Der war nämlich, fand ich auch nicht schlecht. War, hatte Potenzial, ja.
Es ist vor allem darum so schön, weil es sieht super aus und der andere fliegt schön, aber die Verletzungsgefahr ist relativ gering, ja. Oder? Also von dem her, ja.
So wünscht man sich eine Grätsche.
So wünscht man sich einen Foul. Und der arme Doron hat dann in der Pause gerade wieder drinnen bleiben können. Durch Ricardo Moniz, der FCZ-Trainer, gefunden hat, jetzt nicht gerade seinen besten Tag gehabt. Und 10 Sekunden, nachdem der Leitner nicht aus der Garderobe kam, hat sich schon der erste israelische Journalist bei mir gemeldet, was los ist mit dem Doron. Ja, hat mir ein bisschen leid, aber gibt ja noch viele Matches in dieser Saison.
Aber es ist ja ein lustiges Grüppli, das jetzt hier zusammengekommen ist, was so der Malinovic aus allen Herren Ländern geholt hat. Ich habe mir das jetzt wirklich mal aufgeschrieben, weil das kannst du ja nicht auswendig behalten. Ein Nigerianer aus Bulgarien, ein Uruguayer aus Madrid, ein Serb aus Serbien, immerhin. Ein Franco-Marokkaner aus Bulgarien, ein Kolumbianer aus Stuttgart, ein Israeli aus Piräus und ein Ivorer aus Westerlo, Belgien. Also das ist ja schon eine relativ bemerkenswerte Mischung. Ja.
Wobei der Kolumbianer aus Stuttgart hat doch schon noch das Potenzial so zu einer Kultfigur.
Ja, das kann.
Hast du sein Interview gesehen nach dem
Match? Ja. Es war herzig, er hat allen gedankt. Es war ganz gut gewesen, dass es vor allem bei den Kindern angefangen hat. Das finde ich immer ganz wichtig. Nein, aber das ist schon noch, ja, es ist eine faszinierende, ich kann es jetzt mal so sehen, faszinierende Ausgangslage, wie du so einen Gemisch nachher eine Mannschaft anbringen willst, wo kann unterhalten, wo besseren Fußball kann spielen als in der letzten Saison.
Aber auch beeindruckend ist dann, dass direkt alle zum Einsatz kommen und wenn man dann auf die Torschützenliste guckt, ist dann auch nicht alles schiefgelaufen. Ich bin dann auch gespannt, wie es am Ende zusammenpasst, aber dass sie direkt alle reinschmeißen und es hat jetzt nicht nur schlecht ausgesehen. Also eben die Außenverteidiger geht wahrscheinlich noch besser, hätten sich alle anders vorgestellt, aber eben allein die 2 Torschützen, die beiden Neuzugänge. Kein allzu schlechter Start, was jetzt mal einfach die ersten 90 Minuten und allein die Statistik angeht.
Ich habe den Perea, der vorne als Stürmer, also der FCZ shootet jetzt tatsächlich mit einem Stürmer, der nicht der erste Verteidiger ist, sondern er ist ein Stürmer. Anders als der Afrije, habe ich gerade schon einen Ticker schreiben und Sekunden später schießt das Goal. Dass er hat viele gute Läufe gefunden in die Tiefe, er hat sich immer wieder angeboten, ist auch ein paar Mal auf die Grundlinie gekommen und so. aber er hat irgendwie die Torgefahr von einer Fruchtfliege ausgestrahlt und nachher schießt er aber das Goal. Weil vorher hat er so hat ein paar Szenen, wo er überhastet ist und du das Gefühl hast, das ist jetzt ein Stürmer, der schon länger kein Goal mehr geschossen hat. Und wenn man seine Statistik anschaut, ist er ein Stürmer, der schon länger kein Goal mehr geschossen hat, aber nicht sehr regelmäßig. Aber das ist schon einer, der das Spiel vom FCZ besser macht, habe ich das Gefühl. Allein durch seine Körperlichkeit, er kann sicher besser shooten als Raffrier. Also der Ball ist nicht sein Find. Und Raffrier, der immer gerannt ist, aber nachher ist halt nichts passiert. Ich glaube, bei ihm passiert mehr. Und wenn es nur ist, dass der Ball halt in der FCZ-Reihe bleibt und dass er noch den Ball weitergeben kann. Ich meine, er ist relativ furchtlos, wenn er dort gegen den Tijani, der jetzt ein rechter Mocken ist, mit dem Kopf reingeht oder den Fuß reinstreckt vor dem Goal. So. Über wen ich gar nichts sagen kann, ist der Mariano Gomez. Der hat mal eine Kopfballchance, aber im Ticker am Fernsehen siehst du jetzt halt einen Innenverteidiger, der als Rechtsverteidiger shootet, habe ich relativ wenig gesehen, kann ich nichts sagen. Gour ist relativ spät reingekommen, weiss ich auch nicht. Der Emmanuel ist auch erst eingewechselt worden, aber der hat so, also der hat Zupf und das Goal macht er also sehr, sehr cool, muss ich sagen. Macht er also allein vor dem Goalie und der Bernardoni hat einen guten Match gemacht. Da habe ich gefunden, das ist vielversprechend.
Die Frage ist jetzt einfach, bleibt Okita oder nicht?
Er hat nicht geschaut, er war ja gar nicht auf dem Matchplatz. Es hat nachher der Loris, der dort war, hat gefragt, dann hat es geheißen, er sei angeschlagen. Er sei jetzt am Donnerstag gegen Shelburne, sei er im Aufgebot. Aber eigentlich hat es keinen Platz mehr für ihn. Also es hat zu viele Flügel und Offensivspieler. Das ist wie, sie haben ja eben ohne Emmanuel angefangen. Durch Munir Schujar hat gut gespielt. Habe ich richtig gut gefunden. Also der hat gut viel in Abschluss, der hat einen guten Schuss, der ist beweglich, der ist technisch gut. Also es wird knapp für den Okita, habe ich das Gefühl.
Ja, musst eigentlich ein paar Franken vielleicht wieder einmal verdienen.
Vielleicht, ja. Vielleicht. Oder zumindest nicht ausgeben auf der Payroll, oder? Weil das gleiche Kader sicher nicht.
Nein, das ist es nicht.
Und wo denn die Jungen sind, die AAA-Talente, wenn du 7 Ausländer holst, das ist dann die andere Frage, oder? Also,
das sind die, die im Training Druck machen.
Die müssen sehr viel Druck machen, um in das Team reinzugehen. Und sie haben 4-3-3 gespielt. Sie sind wahnsinnig im Aufbau, wahnsinnig beweglich gewesen. Also mal ist der Conde hinten Aufbau gemacht, habe ich jetzt nicht ideal gefunden. Dann ist der Matthew manchmal gekommen, mal ist der Krasnitschi gewesen, mal ist der Marquesano gewesen, der sich den Ball geholt hat. Matthew hat viele kleinere Rolle in diesem System, weil er als Achter ist und er ist irgendwie als Sechser, gefällt er mir besser. Dort hat aber der Conde gespielt. Krasnitschi hat auch nicht so den Zugriff aufs Spiel. Also, aber es hat sehr, sehr variabel ausgesehen. Und sie haben aber auch wahnsinnig Mühe gehabt mit dem Pressing von Yverdon in der ersten Halbzeit. Das hat man auch gesehen. Also eine bessere Mannschaft schießt dann vielleicht mal ein Goal, wenn man den Ball am eigenen Strafraum verliert, wie es der Conde zweimal gemacht hat. Aber insgesamt ist das ein sehr vernünftiger erster Auftritt gewesen. Und gegen Shelburne, auch wenn die schon 25 Matches haben, wie der Yannick Brecher nachher gesagt hat, und Leader sind von der irischen Liga.
Ja, sicher. Hey, Tolka Park in einer Woche ist dann Hexenkessel.
3546 Zuschauer.
Ja, das ist eine grossartige Atmosphäre.
Das müsste lange. Und jetzt habe ich, glaube ich, lange genug geschnurrt, oder? Ich sehe, meine Spur ist alles noch.
Nein, wir merken einfach, jedes Mal, wenn es um den FCZ geht, redest du dich ins Feuer.
Nein, gut, aber wenn ich der Einzige bin, der den Match gesehen hat, richtig, dann macht es ja ein bisschen Sinn.
Nein, aber es ist ja trotzdem, du redest dich ins Feuer,
ja,
weil
ja.
Du der Fanvertreter bist.
Ich finde das gut. Nein, ich finde das gut, weil Dominik haben wir ja das IB-Westli auch angezogen gegen sie Willen. Er wehrt sich schon gar nicht
mehr. Ich habe mein Westli abgezogen.
Genau, der Tillmann hat sein rot-blaues Westli abgezogen. Nur noch ganz kurz zu Yverdon, damit man das auch noch gesagt hat. Ich habe gefunden, die haben sehr vernünftig angefangen, für das dass ein Abstiegskandidat ist. Die sind eigentlich sehr hoch drauf gegangen. Kevin Carlos hat erst in der zweiten Halbzeit geshootet, da wollen sie ja verkaufen, aber hat dann trotzdem geshootet und sie sind mit dem Kevin Carlos sicher viel besser gewesen wie ohne. Und dann gehen wir weiter.
Ich glaube, Ich habe falsche Konsell gegeben an meine Mannschaft, weil die ersten 30 Minuten war Katastrophe. Wir waren nicht unsere Lugano, aber ist auch normal, weil hatten wir kein Equilibrium, neue Spieler. Aber haben wir große Geduld gehabt und ich bin zufrieden mit dem großen Charakter von meiner Mannschaft, weil wir haben nicht so groß riskiert und zweite Absatz, wir haben ganz dominiert.
Das war Mattia Cocitotti, der Trainer vom FC Lugano nach dem 2-1-Sieg gegen GC, 25. Minute, Penalty, Giotto Morandi, 1-0 für GC. Dann 61. Kasper Pschbilko, wird wahrscheinlich ausgesprochen, und 1-1. Und dann 92. Uran Bislimi, bitter für GC, zweimal ist ein Innenverteidiger draussen, wo muss geplagt werden, wo sie das Goal bekommen. Weil defensiv sind sie gut gewesen. Die erste Halbzeit ist GC auch gut gewesen. Die zweite Halbzeit hat mir der Marcel geschrieben, sei Lugano wirklich richtig putzenstark gewesen. Und ich bei diesem Match ist so, wenn man alle die Matches anschaut, so die Innenverteidiger haben jetzt noch nicht so einen guten Start gehabt. Wir haben es von IB gehabt. Der Lukas May lässt sich schon nach ein paar Sekunden vom Mucci den Ball wegnehmen, der ja von Lugano zu GC gewechselt ist. Wo 19 ist, aber schon ziemlich ein Mocken. Also so wie der Mai weggedruckt hat, dann scheitert aber am Goalie. Und nachher zieht er der Christus Tobers zurück am Liebli, sodass der Schiedsrichter gar nicht anders kann als pfeifen. Ich weiss nicht, also am Liebli ziehen, in Zeiten vom Videobeweis, dünkt mir jetzt so eine überraschende Variante, aber gut.
Ja, es war nicht die intelligenteste Aktion gewesen. Aber es ist ja wieder herzig von Cocitotti, wie in einem hat es nicht das erste Mal, dass er so sagt, hat er es in letzter Saison schon gemacht, gerade zum Rückrundenstart oder zum Start ins neue Jahr, wo es den Hager Iverdon verliert, hat er auch 3 Kilo Asche auf sein Haupt gerührt.
Ist nach einem Sieg natürlich ein bisschen einfacher und klingt
noch
ein bisschen.
Aber er hat es dort gleich gemacht, obwohl es haben ja 2-3 verloren, nachdem es nachher eine Viertelstunde 0-3 dahin gewesen sind. Ich meine, Lugano hat dann einfach gezeigt, dass ein bisschen mehr Substanz in dieser Mannschaft drin ist. Und die erste Halbzeit, ja, die ja, muss man jetzt nicht zu hoch hängen, würde ich jetzt sagen, als Lugano als zum Maßstab nehmen, sondern die zweite ist wahrscheinlich dann schon eher das, was in dieser Mannschaft drin steckt. Und dann hast du dann halt, dann siehst du dann halt dann gleich bei GC, dass da schon noch ein gewisser Substanzmangel besteht. Also, dass man da schon noch mal das eine oder andere müsste nachbessern, wenn man will, über die Tabellenplatz 11 rauskommen.
Und es war ja, also zumindest was man auch in der Zusammenfassung gesehen hat, 1, 2, 3 Paraden dabei von Justin Hammel. Also ja, dass der Siegtreffer erst in der Nachspielzeit gefallen ist, der hätte durchaus auch schon ein bisschen eher kommen können.
Wo müssen wir denn noch ein besseres BGC? Also die Verteidigung wirkt mit dem Goalie zusammen, die Innenverteidigung mit dem Goalie zusammen wirkt stabil. Kann man nicht bei allen Clubs in der Liga im Moment so sagen?
Ja, ich meine, das ist relativ simpel, was du musst verbessern, einfach nach vorne. Schau die Offensiven an. Also, sag mal, wer da soll eine Konkurrent sein zum Tierno Bari?
Nein, also ich finde ja, du musst also fast in jeder Reihe noch, also die Aussenverteidiger, also Dirk Abels, aber ja, naja.
Dein Freund.
Das ist sein Freund wie Lausanne. Das ist der Dirk Abels bei Lausanne Uschi würde spielen. Das wäre der Dominik die absolut perfekte Kombination.
Ja, und dann auch Pflügle, ja, Pascal Schöpf ja, ist eine Figur, aber vielleicht sitzt er auch langsam dann mal gut. Mabil, ja.
Nein, es fehlt
hat eine schöne Geschichte, viel. Aber da fragen mich auch immer, wirkt auf mich auch immer ein kleines Sturmswespe. Giotto Morandi ist ein guter Fußballer und trotzdem, ja, okay, ihm liegt sicher nicht das zentrale Mittelfeld, Seco, Abrashi. Ja, also die Mannschaft braucht echt wirklich noch in jeder Reihe, außer beim Goalie, braucht sie sicher noch Verstärkung.
Ja, wir haben ja das gesagt im Frühling, sie müssen 4, 5 hochqualitative Spieler holen, damit sich wirklich etwas bewegt. Und sie haben nicht einen von denen geholt. Also ich sehe zumindest keinen.
Und der Europachef, der Harald Gärtner, hat ja gesagt vor dem Saisonstart, ja, wenn man anruft und sagt, willst du zu GC kommen, dann brechen die Spieler nicht in Jubel aus.
Ja, der Sportchef hat das gesagt.
Ist der Sportchef gesagt,
ja,
Entschuldigung.
Ja, Schwarz, Stefan Schwarz.
Stefan Schwarz hat es gesagt, Entschuldigung. Dann frage ich mich dann schon, ja, aber die sind doch ein Netzwerk-Club. Also dann musst halt sagen, ich Leute von LA, ich sage immer Galaxy, ich Leute vom Los Angeles FC an. Und du wirst Teil von unserem grossartigen weltweiten.
Es ist ja sehr eine ehrliche Antwort. Aber es ist natürlich schon also sehr fahrlässig. Also das darfst du nie machen. Also ich meine, viel kleiner kannst du nicht mehr machen. Oder sehe ich das jetzt falsch?
Die Frage ist, wie viel von dem überhaupt ankommt. Also bei den Leuten, die sie holen wollen, ob sie jemals mit dieser Aussage werden, konfrontiert werden.
Nein, aber wenn er sie als GC-Vertreter sagt, wir sind dann quasi, also übersetzt sagt er, wer sind wir denn schon? Oder?
Ja, es ist jetzt nicht Markenposition stärkend.
Also das, also ich meine jetzt, für einen Marken, wenn du jetzt Marketing-Manns-Göckel bist bei GC, müsstest du das aufschreien.
Und gerade in einer Zeit oder in einer Phase, wo es ja eigentlich darum geht, so ein bisschen Euphorie, Aufbruchsstimmung, ja. Jetzt kommt was Neues, gerade in der so einer Phase so einen Satz zu sagen, finde ich auch.
Also dunkel mir schwierig.
Wirklich. Vor allem müsstest du dich auch so ein bisschen als Sprungbrett etablieren. Und da hilft es sicher, wenn man einem Spieler in Verhandlungen kann sagen, schau, der Spieler war bei uns gewesen, und der hat den und den Weg mal gemacht. Also das hilft, das ist definitiv so. Aber irgendwann muss man ja damit anfangen, für das muss man vielleicht auch mal investieren, für das muss man halt auch mal ein bisschen Geld legen, dass man einen Spieler davon überzeugt, zu GC zu kommen, dass man eben dann irgendwann mal die Beispiele hat. Aber wenn man gar nicht damit anfängt, wenn man immer einfach billige Lösungen haben will, dann kommt man einfach auch nicht auf einen grünen Zweig.
Hast du gleich am Handkrum, haben die letzte Saison den Hugo Lloris geholt zu Los Angeles FC, wahrscheinlich auch nicht für ein Butterbrot, ehemaliger Weltmeister-Goalie für Frankreich. Diesen Sommer Olivier Giroud, klar, 37, aber immerhin auch Weltmeister mit Frankreich und möglicherweise noch knapp nicht italienischer Meister. Aber die viel Goal geschossen. Auch der wird ein paar Franken verdienen, oder? Also dort können sie es dann machen bei Los Angeles und bei GC jaulen sie auf und sagen, ja, was schreit denn niemand zu, wenn wir kommen?
Aber das finde ich ernüchternd, wenn ich GC-Fan wäre. Also ist ja klar, dass Los Angeles FC ist für sie viel wichtiger und ist schon gut so. Aber wenn schon nur ein Zehntel von diesem Geld bei GC will fliessen, dann wäre es ja schon eine andere Ausgangslage. Und bis jetzt ist einfach da nichts gekommen, nach einem halben Jahr. Und da wäre ich schon sehr enttäuscht drüber.
Aber gut, vielleicht haben sie ja ganz Haufen so Raketli, oder? wo, da weiss man beim FCB, die kommen meistens erst zum Deadline-Day, wenn alle anderen Clubs irgendwie schon voll sind. Und dann hat man plötzlich ganz Haufen. Ich habe mich in die Situation von dem Mensch versetzt, der potenzielle Sponsoren anruft und sagt, guten Tag, ich bin von den Grasshoppers. Die Spieler haben meistens gerade wieder auf, wenn man sagt, von wo es ist. Aber wir würden gerne, es wäre super, wenn sie bei uns könnten, Sponsoring-Engagement und vielleicht ein paar Franken bei uns reinbringen.
Okay. Nein, es ist
Aber immerhin ist der Start, ich meine, bei GC können sie sich immerhin an der ersten Halbzeit heben. Sie haben gegen Lugano, potenziellen Meisterkandidat, gut mitgehalten. Sie sind in Führung gegangen, sie hätten sogar noch ein zweites Goal schießen, wenn es ganz, 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 ganz super läuft. Es ist jetzt nicht ein absolut schrecklicher Saisonstart gewesen, wo man gerade müsste heulend irgendwie umeinander rennen, sondern also es wirkt einigermaßen so wie man es erwartet oder von einem Schellibaum-Team. Es wirkt stabil und natürlich kann er nicht zaubern mit Spielern, die er nicht hat, aber er schenkt denen, die er hat, so viel Vertrauen, dass die, eben ich finde jetzt ein Mucci, ich meine, dass du in so einen Zweikampf gegen einen Mai so reingehst, da glaubst du an dich und das ist ja schon mal etwas Positives, damit wir da auch etwas Nettes
gesagt haben. Er hat wahrscheinlich gesagt, hurra, ich bin bei GC.
Genau, ja, genau. Und nicht mehr bei Lugano. Genau, ich habe noch schnell, wie man den Stürmer von Lugano ausspricht.
Cibilko würde ich behaupten.
Nein,
passt.
Pschibilko. Ich habe es damals auch schon Pschibilko. Ich habe es damals schon erklärt, wenn der Lehrer halt in die Klasse kommt, dass der Lehrer dann sagt Psch, und dann ein Bilko einfach hinterher und dann hast du Pschibilko, aber ist ganz kompliziert.
Pschibilko.
Können wir ihn auch Kasper nennen?
Kasper, ich glaube, es ist
Kasper. Ach du,
Jespi. Genau, der ist schon mal in den USA, der hat ja wahnsinnig viel Goal geschossen, irgendwie 34 in 83 Match für Philadelphia.
Ja, wahnsinnig viel, es dann so nach einem Goal pro Spiel.
Ja, nicht ganz ein Goal, aber und nachher aber bei Chicago Fire nicht mehr ganz so viel, aber ich glaube auf den setzen
sie. Ja, ich weiss noch, vor zwei Jahren war es im Winter, dann Shaqiris erstes Spiel in Chicago, bin ich vor Ort gewesen. Und er ist, eben der Kasper war schon einer von diesen Neuzugang mit dem Shaqiri. Und ja, er war für mich dort mehr so ein Symbol für eben die MLS. Ja, dass halt physisch gute Spieler hat, aber die wenigsten so etwas wissen mit dem Ball anzufangen. Aber ja, ein klassischer Mittelstürmer. Und sie haben ja unter der Woche den Zellar verloren, Lugano, das kann man ja auch noch sagen. Also, aber ja, mit euch gerade vorne sind sie eher noch ein bisschen dünn, gerade auf dieser Position.
Dann gehen wir ganz schnell weiter.
Ja, Nee. Wenn wir unsere Testspiele anschauen, dann wissen wir schon, wo wir den Hebel ansetzen müssen. Das ist genau da. Aber nochmal, die Jungs schießen nicht mit Absicht neben das Tor. Der Torwart hat heute auch ein, zwei Mal wirklich herausragend gehalten. Wir sind dran an diesem Thema. Wir arbeiten. Aber das lässt sich nicht von heute auf morgen abstellen.
Das ist Enrico Maaßen, der zweitjüngste Trainer in der Super League mit 40, der gegen den jüngsten Trainer in der Super League, den Ognjen Saric, 35-0-1 verloren hat in Winterthur. Mir hat St. Gallen eigentlich noch gefallen am Spiel. Ich habe den Match geschaut und der war unterhaltsam, auch vor dem Fernsehen. Und es muss jetzt nicht unbedingt 1-0 ausgehen für den FC Winterthur. 70. Minute, Matteo Di Giusto, sehr schönes Goal.
Was heisst es da nicht unbedingt 1-0 ausgehen? Selbstverständlich muss es 1-0 ausgehen. Nein, natürlich ist St. Gallen so nach 15-20 Minuten, die ersten 15-20 Minuten, die sind ausgeglichen gewesen. Und dann ist St. Gallen besser gewesen, überlegen gewesen, hat dann mal eine erste riesige Chance vom Schmidt, wo Winterthur sehr schlecht gestanden ist. Der Kuster hebt. Die zweite Halbzeit hat dann St. Gallen nochmal so 3-4 von dieser Qualität. Und der Kuster ist halt jedes Mal da gewesen. Das ist natürlich die eigentliche Geschichte, die Geschichte von dem Abend, dem Markus Kuster. Das war der Goalie gewesen, anfangs letzte Saison, wo dann der Marvin Keller geholt worden ist nach 6 Matches und dann hat man ihn einfach gesagt, lass jetzt, du bist jetzt Nummer 2 und ist dann bis Ende der Saison Nummer 2 gewesen. Und er wäre wahrscheinlich auch jetzt wieder Nummer 2, wenn das geklappt hätte mit dieser Rückholaktion vom Keller. Und für ihn muss das natürlich eine extreme Genugtuung gewesen sein, der Match und wie das gelaufen ist. Natürlich, es ist, man weiss, dass bei einem Goalie ein bisschen einfacher, wenn er warm geschossen ist und so und viel zu tun hat und so und dann gelingt ihm die erste Parade, dann wächst das Selbstvertrauen. Also es ist ein für ihn wahrscheinlich der schönste Abend, seit er in Winterthur ist.
Wobei, für mich ist er auch so ein typisches Beispiel, oder das ist der Match, den er jetzt hat gezeigt, dass man Goalie nicht man halt auch oft ein bisschen falsch bewerten. Insofern, das kommt ein Schuss auf das Goal, den man einfach muss haben und dann schreien sie im Fernsehen von sensationellen Paraden und so weiter. Also ich meine jetzt nicht unbedingt auf das Beispiel bezogen, aber er hat ja, also all die Schüsse, die er jetzt hatte, er ist jetzt gefeiert, das ist eine schöne Geschichte, aber die muss ja erstens alle haben.
Nein, nicht alle.
Und bei einem oder anderen muss ich auch sagen, er hat es eigentlich nicht so gut und ermöglicht St. Gallen mehr oder weniger noch eine Chance. Also andere Goalie lenkt die besser, wehrt die besser ab. Also ist für mich werden immer Goalien, weil halt auch niemand oder die wenigsten sind Goalien. Wäre immer ein bisschen falsch bewertet.
Nein, er hat also 2-3 Top-Paraden drin gehabt.
Welche?
Also ich meine, wenn er gerade rauskommt gegen den Schmidt und ihm den Platz zumacht, wie er sie hebt am Schluss gegen den Mambimbi. Also,
aber den muss man haben.
Ja.
Ich habe ganz am Anfang, wo noch, da hat er einen, wo ist, glaube ich, ein Kopfball, der nach der Ecke kommt. Und das ist eigentlich ein guter Kopfball, ist nicht ein super, super Kopfball, aber eigentlich noch schwierig. Und dann hebt er so mit dem Fuß, also eigentlich richtig. Und dann habe ich gedacht, er sieht halt nicht so elegant aus. Vielleicht ist auch das ein bisschen ein Problem von ihm, oder? Weil er hat alle die Bälle gehabt und er ist jetzt aber jetzt nicht so die geschmeidige Katze, die irgendwie so durch den Strafraum fliegt. Und damit sage ich nichts gegen seinen Match. Ich habe nur das gedacht. Vielleicht ist auch das ein bisschen so ein Problem. Weil ich meine, Marvin Keller hat letzte Saison auch ein, zweimal daneben gelangt.
Ja,
und
dann haben
gesagt, ja, ist halt ein junger Keller und so. Also, ist denn jetzt die Goalie-Frage hier damit beendet? Nicht wirklich, oder? Du kannst jetzt nicht wegen einem Match sagen.
Nein, sie ist ja ganz offiziell, sie wollen noch einen dritten Goalie holen, weil sie nicht mit zwei Goalie in dieser Saison können bestehen. Jetzt ist einfach die Frage, was für jemanden findet es? Ist es dann der potenzielle Nummer 1 oder ist es eine potenzielle Nummer 2? Also, aber ganz, ganz sicher, dass ein Goalie noch kommt. Das, ja.
Und eben, St. Gallen hat man das Gefühl gehabt, hat ein bisschen mehr den Ball gehabt, ein bisschen weniger schneller Umschalt, relativ viel so Situationen, wo sie am Strafraum sich so durchkombinieren. Gerade das, eben die Chance von Mambimbi ist eigentlich nicht so St. Gallen-Style gewesen, sondern, also wie man es bis jetzt unter Peter Zeidler kennt hat, sondern da legt man sich am rechten Strafraum ecken und irgendwie macht man x Ball und tut so rotieren.
Ja gut, wenn natürlich der Gegner nicht tief steht, dann kannst du natürlich dann eine überfallartige spielen. Ich meine, wenn wir schon bei Fehler sind von Innenverteidiger, klar, der Gürtler ist jetzt kein Innenverteidiger, aber wenn er natürlich dann den Ball dort verliert, wo dann zum Goal führt, oder die Schüsse, das ist dann schon für seine für seine Verhältnisse ziemlich läppisch. Also das, ja. Aber was mir aufgefallen ist, oder was für mich festgestellt habe, an dem Samstag, wie weit weg dass die Europameisterschaft schon wieder ist. Und es sind 6 Tage und das ist irgendwie wie, ja, was war 6 Tage vorher? Was war 2 Wochen, also vor 3 Wochen gewesen? Ja, die Schweiz hat mal noch gespielt, gegen England im Viertelfinale. Es ist so unglaublich, oder 2 Wochen vorher, es ist unglaublich, wie schnell das geht und wie schnell, dass man wieder zurück ist im Alltag.
Und plötzlich geht es um die Matchuhr auf der Schützenliste.
Ja, plötzlich geht es um die Matchuhr und plötzlich sind wieder 8'400 in dem Stadion und freuen sich. Und in Bern sind es 28'000 gewesen. Und nächsten Sonntag, wenn St. Gallen gegen IB spielt, haben sie jetzt schon 15'000 Billet verkauft und Zürich hat 9'000 Saisonkarten verkauft. Und. Oder? Es ist schon faszinierend.
Und ich habe nur noch schnell zum Matchuhr zuerst kommen. Weil du hast gesagt,
wir haben beide gehört vorhin, das wäre das Thema gewesen.
Genau. Eigentlich die Geschichte ist nicht der Goalie, sondern die Geschichte ist die Matchuhr von Winterthur.
Ja.
Hat uns der Pack gesagt. Und wenn es jemand weiss, dann ist es der Pack.
Also vielleicht hat der Pack einfach 90 Minuten lang in der Bierkurve gestanden und hat einfach die alte Matschuhr angeschaut und hat einfach nie gesehen, wo dreht sich jetzt der Zeiger nicht. Aber es war wirklich herzig gewesen. Dort, wo ich stand auf der Haupttribüne, hat es also 2-3 Leute gehabt, die nicht realisiert haben, dass die alte Matschuhr gar nicht läuft und dass es recht einfach wie eine neue hat.
Sie haben müssen von der Liga aus eine digitale Matchuhr machen. Ja. Und dann haben sie aber als Joke hat sie gesagt, ja, aber machen wir digital die Matchuhr nach, die wir schon haben. Also es genau. Ist auch so eine, die völlig sinnlos so eine 45-Minuten-Uhr, die so aussieht wie einen angeschnittenen Käse, wo du nicht genau, du musst immer überlegen, weißt du, welche Minuten ist es? Ja, ja. Es ist die 2. Halbzeit, 7. Minute von der 2. Halbzeit, das ist die 52. Das ist ja so für Kopfrechnen. Darum ist der Manuel Akanji so gut im Kopfrechnen geworden.
Aber es gibt Stadien auf dieser Welt, wo ich schon war, dort läuft Matchuhr retour. Also dann musst du immer noch ausrechnen, wenn es jetzt der Start noch 32-13 läuft, wie viele Minuten ist das jetzt? Das ist also viel herausfordernd.
Aber jetzt nicht, nur mal also, mit Minuten arbeiten, glaubst du, würde ich sagen. In der ersten Halbzeit.
Genau. Also wenn jetzt für den Pack ist das jetzt sicher ein bedeutendes Thema gewesen, aber für mich ist jetzt nach wie vor der Goalie. Also schon das größere Thema war. Das Wesentlichere für den Ausgang vom Match.
Ja, oder die Giusto, oder, wo irgendwie, glaube ich, sein letztes Goal im Dezember geschossen, im November davor ist Mutter gestorben. Ich meine, in diesem Alter, das ist ja immer schlimm, wenn Mutter stirbt, nehme ich an. Aber dann noch in diesem Alter, ja, zu so einer Zeit, also wirklich eine schlimme, eine traurige Geschichte und eigentlich wirklich auch sehr schön, wie er jetzt gestern das Sieg oder am Samstag das Sieg-Goal schießt.
Es war auffallend, er hat ja mit neben dem Aldin Türkis angefangen gehabt, und der Türkis ist, wir können jetzt auch gerade zu Götter Türkis zum Thema vom Match machen, weil als Ärgernis vom Match. Und kaum ist der Türkis draußen, dann kommt der Giappetta und der Gomis. Und dann hast du gerade gemerkt, was da für ein Ruck durch die Mannschaft durchgeht, wie viel Tempo das jetzt da drin ist und wie das die Giusto gut tut. Oder? Also das hat, ich glaube, 90 Minuten neben dem Türkis, da verhungert möglicherweise jeder. Aber mit den anderen 2 hat er richtig aufgeblüht und du hast dann halt dann gesehen im Goal, was in seinem Fuß reinsteckt.
Also Giappetta ist mir aufgefallen, der ist technisch wahnsinnig gut.
Den habe ich noch nie so gut gesehen. Ich habe gar nicht gewusst, dass das der Giappetta ist, der auch schon mal war bei Winterthur und dort wirklich kein Bein für das andere angebracht hat. Der hat unheimlich Zupf gehabt.
Ja, da ist mir auch gerade aufgefallen, denkt dann auch die Ballannahme, die er hat, und denkt, okay, das sieht toll aus. No, die Gürtler, Thomas, die der Gürtler. Hat ja, ich nehme an, hat es dir persönlich vorbeigebracht.
Das Bärfli, ja.
Der hat ja seine Vertragsverlängerung, wir machen es ja immer eine Show bei ihm, ist er in der St. Galler Innenstadt gesehen und hat handgeschriebene Briefe, also es ist nicht jeder handgeschrieben, ich nehme an, sie haben es dann kopiert, aber ein handgeschriebener Brief, 3 A4 Seiten verteilt an Leute, die es interessiert, warum das auch beim FC St. Gallen bleibt. Schon auch sehr, sehr, also ich habe geschrieben, der Paulo Coelho hat also nicht mehr, hat jetzt nicht triefender und mit mehr Pathos und Schwülstiger können schreiben, warum das er jetzt nochmal in St. Gallen bleibt.
Das ist bemerkenswert, sagen wir es mal so.
Ja, die Gintia hat doch auch noch verlängert unter der Woche, und jetzt wäre sie ein bisschen die Gesichter von dem Aufschwung von St. Gallen, also sie sind eigentlich schon seit dort in St. Gallen sieht man sich ein bisschen wieder halt anfangen, ernst zu nehmen. Oder? Und sie sind eigentlich klar mit Ungebrüch gerade der Quintilla, aber trotzdem sind sie eigentlich die zwei Figuren.
Aber wenn du jetzt den Quintilla hörst, warum er sie verlängert hat, oder? Weil er so überzeugt ist vom neuen Trainer, was von dem seinen Plan, dann könntest du vielleicht daraus lesen oder hören, er hätte nicht, möglicherweise nicht bis 28 unterschrieben, wenn nicht der Enrico Maaßen gekommen wäre.
Und beim Görtl, sein Brief ist auch, er beschreibt ja seine ganze Zeit in St. Gallen und die Wortkombination Peter Zeidler kommt nicht einmal vor, also auch Zeidler kommt nicht vor. Und natürlich muss er ja seine Verbundenheit mit der aktuellen Führung dort innen irgendwie zum Ausdruck bringen, aber es ist schon auffällig gewesen, dass nie der Zeidler ein Grund war, warum das er schon mal verlängert hat. Und auch er schreibt von tollen Telefonen.
Das erste Telefon hat man schon überzeugt.
Genau, er schreibt sogar Enno, also das ist der Kosename vom Trainer, oder? Das ist mir also auch aufgefallen. Und, ja,
also, gut, aber jetzt der Zeidler jetzt noch abloben, bringt ihm ja nicht mehr.
Nein, aber weißt du, also, warum das, weißt damals so mit, ich weiß doch auch nicht, aber mir ist einfach aufgefallen, dass der Name nicht fällt. Ist ja wurscht. Man hat auf 3 A4 Seiten, kann man auch nicht jeden Namen unterbringen.
Nein, das stimmt, sonst hätte er 4 Seiten gebraucht, oder? Genau. Aber was sie sind in St. Gallen, sie sind sehr forsch. Also, 4. Platz, Cup-Final.
Ja, aber sie sind eigentlich runter, weil es ist das letzte Mal der Cup-Sieg gewesen, oder?
Ja, das hat er ein bisschen runtergeschraubt, der Hüppi, der Matthias. Aber es ist gleich mit der 4. Also, sie sind ambitioniert. Natürlich, sie leiten das ja auch ab aus dem Zuspruch, den sie haben in der Gegend mit 12.161 verkauften Saisonkarten, was also schon bemerkenswert ist, muss man sagen, in einem Stadion von 20.000, glaube ich. Die haben schon Ansprüche. Und meine, dann haben sie noch Europa gehabt. FC Basel weiss, wie das ist gegen
Tobol Kostanei.
Danke vielmals, ich habe jetzt... ja, es wird lustig.
Ja, aber ich habe die Mannschaft, also so wie die erste Viertelstunde war Winterthur für mich besser gewesen. Vieles hat dann tatsächlich beim alten Turkes geändert, wo man sich denkt, warum schleppst du jetzt Spiel und dass du das schnell machst, aber ist ja wurscht. aber nachher habe ich schon gefunden, die Mannschaft hat vieles, außer dass sie halt die Goal nicht macht. Also sie haben Geschwindigkeit, sie haben aber auch Ballzirkulation. Eben, und wenn du jetzt ein Mittelfeld hast, nachher irgendwie mit Barnetta. Immer Herrgott, sagt am Ende. Mit Quintilla,
Witzig,
Thoma, der einen tollen Match gemacht hat, Görtler, also ja, du darfst schon sagen, du willst Vierter werden.
Ja, aber es ist eigentlich auch die same old story, oder? Also eben, Qualität finde ich auch, also ist eigentlich Top 4, dass sie sich viele Chancen erspielen, kennen wir auch ein bisschen. Die Frage ist halt, ob sie es jetzt schaffen, sich auch ein bisschen dafür zu belohnen, oder? Also Akolo, ich meine, der hat eigentlich seit dem Winter eine relativ gute Phase gehabt, Köbels finde ich jetzt auch deutlich besser. Aber ich glaube schon, das ist so ein bisschen das Fragezeichen.
Gut, und jetzt kommen wir ganz, ganz, ganz schnell noch am Schluss.
Der Kern der Mannschaft ist zusammengeblieben. Ich glaube, er will nicht alles auf den Kopf stellen. Er dreht ein kleines Schräubchen. Unser Kader ist sicher nicht breiter geworden, aber wir haben es sehr gut zusammengestellt. Wir haben sehr viele Junge, die werden kommen dieses Jahr. Und dann schauen wir mal, was möglich ist. Zielformulierung ist jetzt Nonsens. Klar, wenn wir uns eher in der oberen Hälfte sehen wir uns eher. Aber irgendwie Zielformulierung ist da jetzt noch ein bisschen zu früh, weil das Jahr, wie man in der ersten Runde sieht, wird jedes Spiel sehr, sehr eng.
Das war Joel Malgsi nach dem Sieg von Servet 2-1 beim FC Luzern. Und da niemand dort war beim Match und Thomas muss säckeln.
Genau.
Dann verabschieden wir dich doch einfach, Thomas.
Danke vielmals. Viel Spass gemacht mit euch wie immer. Bis nächsten Montag.
Ciao.
Ciao zusammen.
Ciao, ciao.
Kommt als Letzter, geht als Erster.
Genau, der Thomas hat uns die Match-Zusammenfassung schon geschrieben per WhatsApp. Löfgren wäre noch einer für Basel.
Stimmt.
Oder für eBay, ich weiß es gar nicht.
Für Basel hat er geschrieben.
Für Basel, weiß er nicht. Jo, also 4. Minute. Und das finde ich, das ist für mich die Szene vom Wochenende. Also nicht, weil der Jesper Löfgren den Ball blöd verliert, das hinterste Mal, das kann mal passieren. Aber der Derek Kutesa nimmt ihm den Ball ab, säckelt an ihm vorbei, der Löfgren zieht ihn zurück, hat ihn am Boden, reißt ihn um. Der Kutesa ist am Boden, das ist eine klare rote Karte. Wenn er liegen bleibt, gibt es rot, Platzverweis. In der 4. Minute spielst du mit einem Mann mehr in Luzern. Und der Kutesa steht wieder auf, säckelt richtig Goal und versenkt und total kühl. Und das finde ich einfach super.
Ja. Und vor allem, er kommt ja nicht mal nur ins Straucheln, er liegt wirklich auf beiden Knien. Er ist wirklich am Boden, dass er direkt weitergeht, das ist schon, sieht man leider nicht so oft. Aber er ist gut, dass er es gemacht hat und dann wirklich noch den Kopf dafür hat, das Tor macht.
Also ich bin nicht mehr so schnell, ich kann gar nicht mehr so schnell aufstehen, wenn er aufgestanden ist. Vielleicht hat er gemeint, das ist ein Burpee.
Ja, und ich meine, Jesper Löfgren, ja, bei Luzern redet man ja immer über die jungen Spieler, und sie sind viel junge, oder? Und er ist einer von den Neuen, er ist schon 27, also durchaus erfahren. Ist irgendwie auch bitter, macht er gerade den Kapitalfehler, oder?
Und sonst hat Luzern eigentlich gar nicht so schlecht ausgesehen. Sie haben das Problem, was sie aber schon letzte Saison hatten, dass sie auch, sie findet das Goal nicht, ihren Neuzugang, Sinan Kavena, hat mehrere, es sind jetzt nicht alles riesige Chancen, aber gute Chancen und der Ball kommt zu wenig häufig aufs Goal. Das ist ein bisschen das Problem, oder? Weil er geht dem Goal nicht mal Chancen durchzulassen und dann schießt am Goal vorbei. Und wie wir es gesagt haben, das könnte eine schwierige Saison werden. Wenn du das nicht erkennst, hinten fällt, vorne keine Goal. Was gut ist, der Andres Ciganix, der ja als Martin Friedeg Ersatz gekommen ist, der hat eigentlich einen guten Match gemacht auf links, was man so hätte können sehen. Ansonsten ja, könnte das schwierig werden, wenn es so weitergeht.
Ja, Servet, ich habe jetzt schon mal extrem defensiv gefunden in diesem Interview. Also ja, obere Tabellenhälfte und so weiter. Also ja, also hallo, Cup-Sieger, Platz 3 letzte Saison, mehr oder weniger die genau gleiche Mannschaft, klar. Aber das gilt für jede Mannschaft in der Super League, klar. Es kann noch einige oder andere Änderungen geben, aber ja, das ist extrem defensiv gefunden, das Interview. Es gibt ja gar keinen Grund, warum sie nicht wieder weit oben mitspielen
sollten. Ja, also ein bisschen wie bei Lugano auch St. Gallen. Also wenn man guckt, zumindest mal die Startformation, auch die Einwechselspieler, von Muss, jetzt der Neuzugang, Gimeno, was da noch kommt, was auf der Bank ist und auch eingespielt eben, also wisst jetzt auch nicht, warum man da gerade nur von Top 6 reden will. Es sei denn, man will bewusst einfach Erwartungen tief halten, aber eben wird sich kaum machen lassen nach dem Cup-Sieg und der letzten Saison.
Also wenn ich so Tribüne de Genève gelesen habe, ist es
ja schon, gut, vielleicht ist es dann gar nicht so schlecht, ein bisschen weiter unten anzusetzen.
Ist jetzt schon nicht die Meinung, dass man um Platz 7, 8, 9, 10 sollte shooten, sondern sie haben ja auch das Trikot, während andere ja eher so auf moderne Flammen setzen, hat Servet, glaube ich, bewusst so ein Retro-Fast-Shirt gemacht, das so an die guten alten Zeiten erinnert, wo man einmal noch Meister geworden ist. Es gibt ein sehr schönes Filmli, wo irgendwie der Sohn heimkommt zum Vater und dann irgendwie das alte Trikot und das neue Trikot irgendwie. Also zuerst zieht das alte aus der Schublade und dann kommt der Vater mit dem neuen, der fast gleich aussieht und so. Ist noch ganz nett. Gut, und dann sind wir eh schon weit über die Stunde und hören auf. Auch nur noch der Enzo Crivelli hat seine Trikot irgendwie, also das ist ja auch, ich weiß nicht, bei ihm hat man, glaube ich, den Check nicht gemacht, den Hirnerschütterungstext. Der tatscht zusammen mit dem Löfgren. Dann will er zuerst auf den Löfgren losgehen, weil das macht man halt so und nachher weigert er sich irgendwie, sich behandelt so, zieht sofort das neue Trikot an, wo natürlich...
Das Blut läuft schon übers Gesicht, aber nein,
ja, genau, alles gut. Klarer Cut, ja. Oben blutet das Trikot nochmal voll und dann muss er es wechseln und sie haben kein Ersatztrikot mehr dabei und dann muss er mit der Nummer 22 shooten. Aber auch noch speziell, dass man nur so wenig, also bei Servet scheint man dort relativ gut zu rechnen, wie viel Trikot nimmt man mit, ja, ist zu teuer, wenn man drei dabei hat. Gut, wir steigen aus mit Heidi Bastier. Ich bin kurz vor der Sendung drauf gestoßen auf der wunderbaren Seite 45 Football. Es ist aus dem Jahr 1974 ein Song zum Double von Fenerbahce damals. Und das soll uns daran erinnern, dass Lugano ja in der Champions-League-Qualifikation in Thun gegen Fenerbahce shootet am Donnerstag.
Mit dem grossartigen José Mourinho als Trainer.
Und ich habe mir vorgestellt, als Tessiner Journalist nimmst du jetzt ein Hotelzimmer in Thun, oder? Wenn du vor die Pressekonferenz in der Stockhorn Arena irgendwie am 7. zu oben, glaube ich, mit dem Hose. Also.
Ja, und ich glaube, ausverkauft. Also es haben irgendwie nur 6'000 Billionen verkauft, aber es sind die jetzt einmal weg, zumindest. Und ich glaube, 5'000 davon sind für einen Batschenfeld.
Gut, ich danke euch vielmals fürs Mitschätzen, ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Wir kommen in einer Woche wieder. Ciao zusammen.
Hey, 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 hey.